Hi, schön, dass du wieder heute mit dabei bist. Wir wollen gemeinsam das Wort Gottes heute entdecken. Starten wollen wir wieder mit einer Kindergeschichte und dann geht es weiter gleich in die Predigt. Ihr lieben Kinder, seid ihr schon mal so richtig nass geworden? Manchmal regnet es so gewaltig draußen, dass wir innerhalb von Sekunden bis auf die Haut durchnässt sind, oder? Ich kann mich noch erinnern, einmal, da war ich als BE unterwegs. BE, das sind Buchevangelisten, die gehen von Haus zu Haus und verkaufen Bücher, damit die Menschen, die die Bücher dann lesen, zu Jesus finden. Da war ich von Haus zu Haus unterwegs und ich merkte von weiter Ferne, dass so eine dunkle, dichte Regenfront immer näher kam. Ich dachte mir, Gott könnte den Regen doch aufhalten, oder? Ich war ja im Dienst für Gott unterwegs und warum kann er nicht einfach Stopp sagen? Und tatsächlich, in dem Gebet danach ist der Regen stehen geblieben und nicht mehr zu mir gekommen. Ich dachte, wow, genial Gott, dass du eingegriffen hast. Aber dann war der Regen doch direkt über mir und ich wurde nass. Da dachte ich wieder, und vielleicht sollte ich ein Gebet sprechen. Und in dem Moment, wo ich mit Gott in Verbindung war, danach kam eine Frau nach draußen aus ihrem Haus, die mich gerade beobachtet hatte, und brachte mir was? Einen Regenschirm. Ich dachte, wow, Gott, genial, für den Regenschirm. Einmal hast du den Regen aufgehalten, jetzt habe ich einen Schirm und ich werde nicht mal nass. Doch der Regen wurde heftiger, der Wind blies und von der Seite wurde ich dann klitschnass. Ich dachte wieder, Gott, du könntest doch eingreifen. Ich meinte, Gott, für dich ist doch nicht so möglich, oder? Da kam diese Frau, die mich schon wieder beobachtete aus ihrem Fenster, heraus, kam auf der Straße mir entgegen und brachte mir dann einen, was meint ihr, was könnte es sein, einen Regenmantel. Und ich dachte, wow, genial Gott, du bist großartig. Einmal hast du den Regen aufgehalten, das zweite Mal habe ich einen Regenschirm bekommen, jetzt sogar einen Regenmantel. Doch der Regen wurde immer stärker. Irgendwann war er so stark, dass ich von unten nass wurde. Und ich dachte wieder, Gott, du könntest jetzt eingreifen. Was meint ihr, hat Gott das getan? Hat Gott meine Gedanken und mein Gebet erhört? Ja oder nein? Ja, hat er wieder. Denn plötzlich, ehe ich mich versah, stand neben ein Auto und das waren meine Freunde, auch Buchevangelisten, die haben mich dann abgeholt und ich war im Trockenen. Was können wir aus der Kindergeschichte lernen? Wenn wir für Gott unterwegs sind, wenn wir sein Wort weitergeben, dann ist Gott bei uns. In Matthäus 28, Vers 20 lesen wir, wenn wir die gute Botschaft anderen Menschen erzählen, unsere Erfahrung mit Gott, dann wird er uns begleiten bis an das Ende der Welt. Und ich möchte euch auffordern, euch ermutigen, vor Gott unterwegs zu sein. Gott ruft auch dich im Dienst als vielleicht kleiner Junge, als kleines Mädchen von Jesus Christus, von seiner Liebe zu zeugen. Wie das geht? Ganz einfach. Da, wo du bist, bei deinen Freunden, vielleicht im Fußballverein, in der Schule, in der Nachbarschaft, erzähl einfach den anderen Menschen, was du mit Gott erlebt hast. Du wirst merken, wie Gott dich führt und wie du große Erfahrungen mit Gott machen wirst. Ist das auch dein Wunsch? Willst du das auch erleben? Bestimmt, oder? Wollen wir noch gemeinsam beten? Lass uns Gott einladen, dass er in seinem Wort jetzt in der Predigt zu uns redet, damit wir heute berührt werden von seiner Botschaft. Beten wir gemeinsam. Unser himmlischer Vater, wir kommen in diesem Moment zu dir und möchten dich bitten, dass wir dich erfahren. Du sagst in deinem Wort in Jesaja Kapitel 55, dass deine Worte nicht wieder leer zurückkehren, sondern das tun, was du möchtest. Und ich lade dich ein, Herr, dass das, was wir jetzt lesen aus deinem Wort, uns das für immer verändert, bis in alle Ewigkeit. Hab Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen. Da war ein Missionar unterwegs mit seinem Team. Es ging nach Papua-Neuguinea. Man wollte mit Ärzten, mit Bibelarbeitern, mit Krankenschwestern, klar, und auch mit Lehrern, Menschen erreichen, indem man erstmal über die Bildung und über die Medizin irgendwie hoffte, Kontakt aufzubauen. Der Häuptling Estimo traf sich dann mit den Missionaren und sie haben dann gemeinsam überlegt, wollen wir das, die Dorfeinwohner, oder wollen wir das nicht? Aber Estimo war ziemlich klar, er wollte die Bildung, er wollte die Medizin, aber er mochte nichts über die Religion der Missionare zu wissen. Und so sagte er den Missionaren, also ihr könnt hier bleiben, aber bitte nichts von eurem Gott uns erzählen, lasst uns damit einfach in Ruhe. Die Missionare waren natürlich traurig und sind auf den Knien vorwärts gegangen im Gebet und haben Gott gebeten, dass er doch ein großes Wunder tun möge. Was ist passiert? Estimo, der Häuptling, war einige Wochen nach der Begebenheit, wo er das abgelehnt hatte, die Missionare eigentlich wieder aus dem Gebiet geschickt hatte, bis natürlich auf ihre Medizin, auf ihre Bildungsangebote. Da ging er, Estimo, eines Sabbatsmorgens zu seinen Viehherden. Estimo hatte riesige Tiere dort. Da war zum Beispiel sein Zuchtbulle und der stand schon direkt hinter dem Gatter. Da war dieser schmale Weg entlang den riesigen Bäumen. Und Estimo wollte gerade das Tor aufmachen, als dann der Bulle direkt vor ihm stand. Der Bulle versperrte ihn den Weg und Estimo konnte nicht mehr weitergehen, sondern so versuchte er, den Bullen zur Seite zu schieben, schlug auf ihn ein, aber der Bulle rührte sich einfach nicht. Plötzlich öffnete der Bulle seinen Mund und er fing an, in menschlicher Sprache zu reden. Er sagte zu Estimo, was machst du heute hier? Heute ist der Ruhetag Gottes. Estimo dachte, das kann doch nicht sein, da muss ein Teufel in dir sein. Und er nahm seinen Stock und schlug noch mehr auf diesen Bullen ein. Aber wieder kam diese menschliche Stimme und der Bulle sagte zu ihm, Estimo, hier redet der wahre Gott mit dir, Jesus Christus. Geh zurück zu den Missionaren und besorg dir dieses Buch, was sie Bibel nennen, und finde den Weg zu mir. Ich werde dir echtes Glück und echten Frieden geben, weil nur ich dich wirklich erfüllen kann mit wahrhaftigem Glück. Und Estimo ging zurück, bekam auch noch einen Bibeltext mit einer Verheißung. Das war Jeremia, Kapitel 1, Vers 5. Diesen Bibeltext nahm er dann, las ihn zum allerersten Mal im Wort Gottes. Was passierte, was war die Folge? Estimo ließ sich taufen und heute haben wir dort in diesem Dorf eine Adventgemeinde. Wow! Warum? Wie ist das möglich? Hat Gott hier gewirkt? Hat Gott die Missionare berufen? Ja oder nein? Natürlich! Gott hat hier die Türen ganz weit geöffnet. Er hat Wunder geschickt. Da hat ein Tier in menschlicher Sprache zu Estimo geredet. Und wir wissen, dass Gott die Missionare berufen hat. Heute wollen wir über das Thema nachdenken, wenn Gott dich ruft. Gemeinsam wollen wir zwei biblische Beispiele anschauen, wie Gott Menschen beruft. Wir gehen danach in die Praxis und wollen das dann übertragen auf uns heute ganz persönlich. Wenn Gott dich ruft. Fangen wir an mit dem ersten biblischen Beispiel und das finden wir in Jeremia Kapitel 1. Vielleicht bist du schon in Jeremia Kapitel 1. Wir wollen das einmal gemeinsam aufschlagen, das Wort Gottes. Jeremia Kapitel 1, dort lesen wir die Verse 4 bis 9. Wie beruft Gott Menschen und wie reagieren Menschen darauf? Jeremia Kapitel 1, die Verse 4 bis 9. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Ehe ich dich im Mutterleib bereitete, habe ich dich ersehen und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt zum Propheten, für die Völker habe ich dich bestimmt. Da sprach ich, ach Herr, Herr, ich bin doch viel zu jung. Ich kann nicht reden. Aber der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende. Und sollst alles reden, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir, um dich zu retten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Was lesen wir hier? Gott hat einen Propheten berufen zum Prophetendienst. Der junge Jeremia war wahrscheinlich damals 18 bis 20 Jahre alt und sollte hinausgehen, um die Menschen, um das Volk Gottes nochmal aufzurütteln und zu sagen, hey, was ihr da macht, ihr lauft falschen Göttern hinterher, ihr seid in der Sünde gefallen und Gott liebt euch, er möchte euch gerne da herausholen. Und wenn ihr den Gott im Himmel treu seid, dann wird er euch bewahren vor Gefangenschaft, vor Sklaverei und vor dem sicheren Tod. Aber was macht Jeremia? Wie ist seine Reaktion? Klar, dieses Mensch, dich verstehen wir, oder? Würden wir vielleicht nicht manchmal genauso reagieren? Ach Gott, ich kann das nicht. Ich bin zu, was sagt er hier? Ich bin zu jung. Da war einmal ein alter Opa, der erhielt den Ruf Gottes. Geh nach Afrika, halt dort evangelistische Vorträge. Und der Opa machte sich auf und naja, er war ziemlich klein, dieser Opa. Er spürte, dass der Heilige Geist ihn unbedingt auf der Kanzel haben wollte und er merkte, dass Gott ihn ausgestattet hatte, mit einer Botschaft, aber dachte sich, was kann ich als alter Mann schon anrichten? Dieser Opa war so klein, dass man ihn kaum mehr wahrnahm. Also man hat halt nur noch seine Augenbrauen gesehen, die haben wir so ein bisschen gezuckt, direkt dahinter. Und er hat nur von seinem Skript abgelesen. Das war alles. Und was ist passiert? Die Menschen sind gekommen. Da waren unglaublich viele Menschen anwesend. Am Anfang waren es nur ein paar hundert. Später waren es dann 7000 Menschen, die diesem alten Opa gelauscht haben. Warum? Weil Gott einen Menschen berufen hat. Und er hat unabhängig von seinem Alter gesagt, ich mache mich auf und ich werde aktiv für Gott. Wenn Gott Menschen beruft, dann befähigt er sie auch. Wie ist es, wenn Gott dich ruft? Wird er dich dann auch befähigen? Wir möchten uns ein zweites biblisches Beispiel anschauen, wie Gott Menschen beruft. Und das finden wir in 2. Mose Kapitel 3. 2. Mose Kapitel 3, die Verse 9 bis 14. Schlagen wir das Wort gemeinsam auf. 2. Mose 3, die Verse 9 bis 14. Und hier lesen wir: Und nun, siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen. Und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Mose aber sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Da sprach er: Ich will mit dir sein. Und das soll das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten führst, werdet ihr mir an diesem Berg hier dienen. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Was lesen wir hier? Wir haben hier den Ruf Gottes an Mose. Mose soll als Prophet arbeiten für den großen Gott im Himmel. Und wir denken noch ein bisschen mal zurück an die Geschichte. Da war doch mal was, oder? Mose hat aus eigener Kraft versucht, die Israeliten aus der Knechtschaft zu befreien. Dann hat er sich dort hat jemanden erschlagen und den verscharrt, muss dann in die Wüste fliehen. Und jetzt da, wo er mit Gott wieder in der Beziehung im Reinen war, klopft Gott nochmal an und ruft Mose zu dem Dienst als großer Führer, seine Kinder aus dem Volk Israel zu holen. Wir lesen in den nächsten Versen, das ist ganz spannend hier, wieder ein Dialog, eine Diskussion ist zwischen Gott und Mose. Gott sagt, geh hin. Mose sagt, ja, wer bin ich? Er konzentriert sich auf sich selber. Gott sagt, ich bin mit dir. Und Mose sagt dann, ja, wenn ich zu meinen eigenen Leuten gehe und sie mir da gar nicht glauben, was soll ich ihnen überhaupt sagen? Wenn sie mir nicht glauben, wird man dann erst der Pharao glauben. Dann stattet Gott Mose hier aus mit drei Zeichen. Welche waren das nochmal? Nummer eins war, der Stab wurde zur Schlange. Nummer zwei war, seine Hand wurde aussätzlich, und Nummer drei war, das Wasser wurde zu Blut. Schließlich sagt dann Mose in 2. Mose Kapitel 4, Vers 10, ich kann gar nicht reden, Gott, ich schaffe das nicht. Und Gott sagt, ich bin dein Mund. Schließlich sagt Mose ganz am Ende in 2. Mose 4, Vers 13, siehe, du kannst senden, wenn du willst, aber sende mich nicht, lass es mal sein. Gott gibt aber nicht auf und er sagt, Mose, wenn ich dich berufe, werde ich dich auch befähigen. Das ist Kapitel 4, die Verse 14 bis 17. Ich schicke dir Aaron zur Hilfe, zur Befähigung. Solange sich Mose auf sich selber konzentriert, merkt er ist nicht fähig, er wird es nicht schaffen. Aber da, wo er sieht, Gott wird mich befähigen, ist alles machbar mit der Kraft Gottes. Jetzt ist die große Frage, sind wir auch berufen? Bist du heute auch berufen als Christ, als Adventist? Hast du dort einen Auftrag zu vollbringen? Oder sagst du, nee, ich lebe hier, um das Leben zu genießen, es dreht sich alles um mich selber. Ich glaube, das ist eine wichtige, zentrale Frage. Hast du heute einen Auftrag? Was ist der Sinn für dein Leben? Und ich möchte jetzt gerne, am liebsten dich persönlich fragen, aber vielleicht kannst du einfach einen Kommentar hinterlassen, direkt unter das Video, und einmal uns schreiben, was denn dein Auftrag ist, was der Sinn in deinem Leben wäre. Wir möchten heute diese Frage aber an das Wort Gottes stellen. Gemeinsam wollen wir den Text aus Matthäus Kapitel 28, die Verse 18 bis 20 lesen. Jetzt sagst du, oh ja, klar, ich weiß, wohin der Zug fährt. Hier haben wir den großen Missionsauftrag. Tolle Predigt, wann ist sie vorbei? Ich kann jetzt auf Pause drücken und dann guck mir gleich das nächste Video an. Moment, noch nicht so schnell, warte noch kurz. Wir wollen das mal gemeinsam mit neuen, frischen Augen diesen Text lesen. Matthäus Kapitel 28, die Verse 18 bis 20. Matthäus 28, wenn du die Bibel mit dabei hast, dann lade ich dich ein, das mit mir zu lesen. Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und mache zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Gut, hier haben wir einen Auftrag und jemand sagte mal nach der Predigt zu mir, wo ich das gebracht habe: Daniel, hier geht es gar nicht um mich. Das sind die ersten Jünger, die ersten Christen, und primär gesehen scheint das auch der Fall zu sein. Denn in Vers 16 lesen wir, wie Jesus zu den Jüngern redet hier in Matthäus 28. Aber wir sehen die Definition des Auftrags, die umfasst alle Zeiten bis an das Ende der Welt. Und wer soll erreicht werden? Die ganze Welt. Spannend ist auch hier, was die christliche Schriftstellerin Ellen White dazu sagt. Sie sagte im Buch, im Englischen, The Acts of Apostles, im Deutschen Das Wirken der Apostel, auf Seite 594, wie Jesus seine Jünger aussandte, so sendet Jesus auch heute seine Gemeinde. Und seine Gemeinde, das sind die Menschen, die ihm nachfolgen, die Ja zu ihm sagen und die seine Gebote halten wollen. In anderen Worten, ein Jünger, das sind wir, wenn wir uns für Jesus entschieden haben und mit ihm leben. Und somit gilt dieser Auftrag auch für uns heute. Ein wichtiger Punkt, den wir einmal festhalten. Jetzt aber die Frage, worum geht es in diesem Auftrag? Klar, das ist der große Missionsauftrag, die ganze Welt soll erreicht werden, aber wir haben hier 1, 2, 3, 4 Schritte. Wir waren nochmal der erste Schritt, geht hin. Der zweite Schritt, macht sie Jüngern alle Völker. Der dritte Schritt ist, taufelt sie. Und der vierte Schritt ist, lehret sie zu halten, alles, was ich euch befohlen habe. Wenn wir diese vier Schritte mal genauer betrachten, was ist denn da der wichtigste Schritt? Ist das vielleicht das Hingehen, alle Menschen zu erreichen mit dem Evangelium? Oder ist es vielleicht die Taufe? Also ich habe als Prediger, als Verkündiger des Evangeliums das erlebt, dass ich in Afrika war und da lassen sich 70 Menschen taufen und alle sagen: Wow, krass, Daniel, der Heilige Geist hat gewirkt. Und dann komme ich aus den Philippinen wieder und dann merke ich, die Leute reagieren anders, weil sich vielleicht nur 4 Menschen für die Taufe entschieden haben und dann schlussendlich nur 3 getauft wurden. Woran liegt das? Also nicht die Täuflinge, die Zahl der Täuflinge, sondern die Reaktion der Menschen. Geht es nur um Zahlen? Ist das das wichtigste Missionsauftrag oder ist es was ganz anderes? Könnte es nicht sein, dass hier Gott etwas anderes uns vermitteln möchte? Wenn wir gemeinsam diesen Text jetzt mal lesen würden im Griechischen, dann sehen wir, dass es hier nur ein Hauptverb gibt. Welcher Schritt ist hier der wichtigste? Wir haben vorhin gesagt, es ist nicht der erste, das Hingehen, auch nicht Schritt Nummer 3, die Taufe. Bleibt nur noch Schritt Nummer 2 oder Schritt Nummer 4, oder? Also entweder die Menschen in die Jüngerschaft führen, also zu Jüngern machen, oder die Ausbildung, den Menschen das beizubringen, was Jesus gesagt hat. Wenn wir in das Griechische hineingehen würden und dort wirklich graben, sehen wir, dass es nur ein Hauptverb gibt hier in Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Und dieses Hauptverb hier ist Schritt Nummer 2. Es geht um Jüngerschaft, Menschen zu Jüngern zu machen. Wir können erleben, wie Menschen Ja sagen zu Jesus, wie sie sich taufen lassen, einer Gemeinde sich anschließen, aber wenn es keine echten Jünger sind, ist es alles umsonst. Wir können die ganze Welt erreichen mit dem Evangelium, aber wenn die Menschen nicht Ja sagen zu Jesus, ihm nicht nachfolgen und seine Gebote nicht halten, dann erleben wir auch keine Jüngerschaft. Also das Ziel ist immer die Nachfolge Jesu, dass wir kompromisslos in allen Dingen Jesus Christus treu sind. Jüngerschaft war nochmal was? Das, im Neuen Testament wird das so definiert: Ein Mensch entscheidet sich für Jesus, er folgt ihm nach und lebt mit ihm, hat zu Jesus eine Liebesbeziehung, und der dritte Schritt ist, er hält seine Gebote. Das ist das wichtigste, zentrale Anliegen Gottes. Und da müssen alle unsere missionarischen Aktivitäten, alles, was wir in der Gemeinde machen, darauf abzielen. Schließlich endet Jesus Christus noch in Matthäus 28, Vers 20. Er sagt, Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und ich finde das genial hier, dass Jesus die Verantwortung für den Erfolg übernimmt. Er wird bei uns sein. Vielleicht sagst du heute, schön und gut, ja, als Christen sind wir berufen, wir sollen das Wort Gottes weitergeben, aber du hast da auch deine Argumente, du sagst, ich habe Angst, ich weiß gar nicht, was ich so sagen soll und vielleicht weisen mich die Leute zurück. Außerdem, ich fühle mich viel zu alt oder zu jung und außerdem, ich weiß gar nicht genug, ist das nicht der Job eines Theologen, eines Predigers, ich habe nicht die richtigen Worte, jemand anders kann es besser und schließlich, mir fällt auch gar nichts ein, wenn ich dort mit den Menschen rede und vielleicht weisen sie mich zurück und dann stehe ich komisch da. Bei all den Gründen steht was im Vordergrund? Dein Ich. Wir alle haben unsere Gründe, wenn Jesus uns ruft und wenn Gott uns anspricht, Nein zu sagen. Und du hast da vielleicht auch deine Liste. Bei all diesen Gründen steht das Ich, dein und mein Ich im Vordergrund. Aber mit Gott an unserer Seite können wir das Wort, die Botschaft, diese gute Nachricht allen Menschen weitergeben. Ich möchte das gerne einmal illustrieren, wie das in der Praxis aussieht. Wir haben hier zwei Menschen. Das ist Person 1, Person A. Und diese Person hat folgende Gaben und Fähigkeiten. Sie ist pünktlich und handwerklich begabt. Okay, das ist der erste Mensch. Stellen wir kurz mal hier vorne hin. Und dann haben wir Person Nummer 2. Dieser Mensch hier ist kontaktfreudig, überzeugend, freundlich, hat ein fundiertes Bibelwissen und rhetorisch begabt. Zwei Menschen hier, Person 1, Person 2. Jetzt ist die große Frage, wir sind jetzt in Level 1, ja, wir haben zwei Levels heute, zwei Fragen, aber die erste Frage ist, wer von den beiden ist mehr begabt für die Mission? Wem fällt es einfacher, das Wort Gottes weiterzugeben? Ist das Person 1 oder Person 2? Klar, was würdest du sagen? Welche Person ist das? Wir alle würden sagen, Person 2. Wir gucken nur die Gaben und Fähigkeiten an. Besonders kontaktfreudig, rhetorisch begabt, hat ein fundiertes Bibelwissen. Das ist der Mensch, dem es wahrscheinlich einfacher fällt, das Wort Gottes weiterzugeben. Aber jetzt kommen wir zur zweiten Frage, Level Nummer 2. Der erste Mensch hier, Person 1, das ist ein Kind Gottes, der ist berufen für die Mission. Und die zweite Person, das ist jemand, der nicht an Gott glaubt und der kein Christ ist. Und jetzt ist wieder die Frage an dich, wer ist jetzt mehr befähigt oder mehr berufen für die Mission? Stimmen wir wieder ab, okay? Was würdest du jetzt sagen? Ist das Person 1 oder Person 2? Wahrscheinlich, welche Person? Klar, bleibt ja nur eine Option, das ist Person 1. Weil die Person ist berufen. Die nutzt ihre Gaben und Fähigkeiten, die zweite Person ist nicht berufen. Also die Gaben und Fähigkeiten bringen dieser Person insofern nichts für den Auftrag Gottes. Was erleben wir jetzt in der Realität? Achtung, genau, zuschauen. Person 1 nutzt seine Gaben und Fähigkeiten pünktlich, ist wichtig, kann man auch für Gott nutzen. Auch das Handwerk kann man für Gott einsetzen. Und was passiert? Person 1 erhält neue Gaben und Fähigkeiten. Wow, das erfahren wir in der Realität. Wir wollen es einmal jetzt kurz zusammenfassen. Ein Satz, die ganze Predigt. Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Nochmal, Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Und noch ein drittes Mal, damit es wirklich ankommt. Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Ich habe das selber erfahren. In meinem Leben, im Alter von 21 Jahren, habe ich Ja gesagt zu Jesus Christus und diese Liebe Gottes, dieser Friede, diese Sicherheit ist in mein Leben geströmt. Da habe ich eines Tages den Auftrag Gottes bekommen. Naja, ganz ehrlich jetzt unter uns, es war jetzt nicht wirklich ein Auftrag, ich musste es tun. Das war die BE. Zu Eingangs haben wir schon mal das aufgeklärt, was das ist BE, das ist die Buchevangelisation. Und ich sollte oder ich musste von Haus zu Haus gehen. Da war ich in Krems an der Donau. Wir haben 53 Pflichtstunden absolvieren müssen, das war während meines Theologiestudiums und ich brauchte dieses Praktikum, ich brauchte diese Praxiserfahrung, damit ich später als Pastor arbeiten kann. Ich dachte mir so, nee, ist nichts für mich, es geht gar nicht. Ich werde meine 53 Pflichtstunden in 6 Wochen runterrattern und ich möchte das große Geld machen. Die Menschen habe ich nicht gesehen, das war mir irgendwie auch egal. Ich wollte einfach nur noch mein Studium finanzieren können. Da war ich dann in Krems an der Donau und es war 40 Grad draußen, so heiß. Und ich habe meine Tasche geschleppt, die wurde irgendwie gefühlt immer schwerer und bin dort teilweise 10, 12 Stunden lang um die Häuser gegangen. Aber irgendwie ging gar nichts. Also ich konnte mal ein paar Bücher verschenken, aber Umsatz habe ich kaum gemacht. Meine Freunde haben Geld verdient, da lief es beim Bücherverkauf. Sie haben tolle Erfahrungen mit Gott gemacht, aber bei mir im Gegenteil. Ich weiß noch, da war ich einmal an der letzten Haustür kurz vor der Pause und ich dachte mir, jetzt mache ich eine große Erfahrung mit Gott. Denn es sollte bald Feierabend sein und dann habe ich mir überlegt, okay, ich gehe nochmal zu dieser Haustür und oft erleben ja die BEs dann bei der letzten Tür so diese großartige Sache mit Gott und dann bin ich dann tatsächlich hineingelassen worden, war dann drinnen und dort saß am Tisch ein Mann oben ohne, der war so ein bisschen korpulent, breiter und der guckte mich so an und sagte, hä? Wie sind Sie denn hier reingekommen? Gehen Sie sofort aus meiner Wohnung. Und der Mann stand auf und schubste mich mit seinem dicken Körper aus der Wohnung. Ich dachte mir, Gott, wo bin ich hier gelandet? Das ging aber alles noch weiter, denn ein anderes Mal war da so ein Schild, da stand, Achtung Hund. Und ich dachte mir, naja, für BEs, Männer, die im Dienst für Gott unterwegs sind, die werden nicht gebissen. Und dann kam der Hund, das war so ein Schäfer, und auf mich zu und hat dann nach mir geschnappt. Nicht nur einmal, sondern mehrmals. Ist mir noch gefolgt, einige Häuser weiter. Und ich dachte mir, Gott, wo bin ich hier? Was mache ich hier? Ich habe dann aber das Worst-Case-Szenario noch erlebt. Das war ein bisschen später. Ich hatte einen Besuch geplant und einige Straßen weiter. Das war keine gute Idee von mir. Hatte ich dort in Nachbarschaft gefragt, ob ich meinen Laptop, also meine Tasche, dort stehen lassen könne. Und ich würde einfach wiederkommen, weil ich wollte nicht so viel Gepäck einfach mitschleppen. Da war ich dann bei einem Besuch, kam wieder, wollte dann meinen Laptop inklusive Tasche wieder mitnehmen, bin in den Vorgarten hinein, als dann eine Frau herauskam und schrie, stopp, stopp, bleiben Sie stehen. Ich sagte, warum? Da ist eine Bombe drin. Ich sagte, das kann doch nicht sein, das ist mein Laptop, da ist keine Bombe drin. Hallo, ganz ruhig, bleiben Sie stehen, wir haben schon die Polizei gerufen. Und ich drehte mich um, tatsächlich, die Polizei kam, checkte dann die Tasche, da war keine Bombe drin, das war mein Laptop. Und ich fragte mich immer noch, Gott, was soll ich denn hier machen? Dadurch, dass ich gerade keine gültige Lizenz hatte, da hatten die Veranstalter einen Fehler gemacht. Kann ja mal vorkommen, wurde ich dann gleich auch mitgenommen im Polizeiwagen. Was habe ich da gemacht in dieser kleinen Krise? Ich bin auf die Knie gegangen, ich habe gebetet, ich habe gesagt, Gott, warum bin ich hier? Was ist dein Plan für mich? Was soll ich hier überhaupt? Da fiel es mir dann wie Schuppen von den Augen. Ich habe auf einmal gesehen, Daniel, du bist hier nicht, um groß Geld zu machen, sondern Menschen in das Himmelreich zu führen. Einfach von der Liebe Gottes zu erzählen. Mir nicht, was du mit Gott erfahren hast, gibt es den Menschen weiter. Ich weiß noch, es war einer dieser Tage, wo ich eigentlich auf der Suche nach Menschen war, aber es kam irgendwie anders. Da war so ein Laden, der hieß Sweet Pain, süßer Schmerz übersetzt. Ich bin da hineingegangen, da war eine Frau mit Piercing-Tattoos, eine ganz liebe, nette Frau, die guckte mich dann so fragend an, was ich da mache. Ich habe da meine Bücher vorgestellt und nur nach gefühlten 3-4 Minuten hat die Frau gesagt, ich kaufe alle ihre Bücher dieser einen Serie, die 10er-Serie, das sind so 10 Bücher und das kostet einige 100 Euro. Und ich dachte mir, boah, das kann doch nicht sein. Ich habe da meinen Stift rausgeholt, habe gehofft, dass die Frau schnell einen Vertrag unterschreibt. Da habe ich in den nächsten Tagen so viel Geld gemacht wie noch nie zuvor. Und ich sagte zu Gott, aber ich bin doch nicht hier, um Geld zu machen, sondern es geht doch um Menschen, oder? Wir hatten wieder gut verkauft an diesem einen Tag. Ich hatte mir überlegt, mit meinem Freund unterwegs zu sein. Lieber junger, netter Mann, steht heute auch als Prediger am Werk Gottes. Da war es ungefähr 17 Uhr. Wir standen unter dieser riesigen Tanne und wir sagten zu Gott, wir haben heute erlebt, wie du uns segnest finanziell. Gerne würden wir aber auch Menschen finden, die offen sind für dein Wort. Lass uns heute irgendjemanden sehen oder irgendjemanden begegnen, der auf der Suche nach dir ist. Wir haben gebetet und Gott noch ein Zeitlimit gegeben bis 17.15 Uhr, also noch 15 Minuten. Da sind wir dann auf und davon und haben dann die letzten 3 Häuser besucht in diesem Abschnitt, also in diesem Dorf, in diesem Bereich. Da waren wir an der drittletzten Tür, da war jemand da, puff, Tür sofort wieder zu, was wollen Sie hier, hauen Sie ab. Dann waren wir dann bei der vorletzten Tür, da war keiner da, schließlich waren wir dann bei der letzten Tür. Und ich kann mich noch erinnern, da war so ein hochgewachsener, sympathisch junger Mann, wahrscheinlich Anfang 30, guckte uns an und dann fingen wir an mit unserem Spruch. Wir haben gehofft, dass wir irgendwie die Bücher an den Mann bekommen oder an die Familie. Aber er sagte zu uns, ja, kommen Sie doch einfach hinein, setzen Sie sich einfach kurz an unseren Tisch, wir können mal ins Gespräch kommen. Dann haben wir dann angefangen, die Geschichtenkiste, also meine Geschichtenkiste, das sind so christliche Bücher mit tollen Inhalten, einfach zu präsentieren. Aber irgendwie schien es so, dass die Familie dafür nicht offen war. Da waren noch die kleinen Kinder, die wurden gerade von der Mama gefüttert. Und wir haben einfach gedacht, was sollen wir jetzt hier? Da hat dann mein Kollege die Frage gestellt, glauben Sie an Gott? Plötzlich war Totenstille. Die Frau fing an zu weinen und ich fragte mich, ist das jetzt ein gutes, ein schlechtes Zeichen? Da schaute sie uns dann direkt in die Augen und sagte, wir beten schon seit Wochen, seit Monaten darum, dass Menschen hier vorbeikommen, die uns das Wort Gottes erklären. Ihr seid diese Menschen. Ich dachte, boah, krass, das kann doch gar nicht sein. Und so voller Freude habe ich dann meinem Kollegen unter den Tisch getreten. Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe oder die Frau, aber ich war so erfüllt mit dieser tiefen himmlischen Freude. Und ich dachte mir, das kann es doch nicht sein. Es hat Gott uns direkt zu den Menschen geführt, er hat unser Gebet erhört. Aber nicht in dem Moment, sondern schon Wochen vorher. Er hat diese Menschen vorbereitet mit dem Heiligen Geist. Und dann ging es los mit Bibelstunden. Nicht sofort, aber am nächsten Tag. Wir waren ein, zwei, drei miteinander da. Manchmal drei Stunden am Stück. Die Bibelstunde sollte ja eigentlich nur eine Stunde sein. Und da kam noch mehr hinzu. Dann gab es ganz viel zu essen. Es war wie so ein kleiner Mini-Hauskreis. Und ich habe gemerkt, dass Gott am Wirken war mit dem Heiligen Geist an den Herzen dieser Menschen. Schließlich kam dann die wichtigste Frage. Da haben wir sie dann ihnen das Wort Gottes in den Erlösungsplan präsentiert und sie gefragt, wollt ihr gerne Jesus Christus nachfolgen? Wollt ihr ihm gerne treu sein und ihn zu ihm Ja sagen? Ist das euer Wunsch? Was haben die dann gesagt, die Familie? Ja und Amen. Das war für mich eine überwältigende Erfahrung. Was habe ich da erlebt? Gott hat mich berufen für diese Arbeit. Ich habe auf meine eigenen Möglichkeiten geschaut, aber als ich dann mit Gott in Verbindung gekommen bin, habe ich gesehen, wie er mich befähigt hat. Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Wie ist das heute mit dir? Bist du auch berufen? Du bist Christ, vielleicht bist du Adventist, wer auch immer, aber du bist in Beziehung, in einer Beziehung mit Jesus Christus und er hat dir einen Auftrag gegeben, die gute Nachricht anderen Menschen zu erzählen. Wo? Dort, wo du bist, wo du lebst. Dort kannst du ein Zeuge für Gott sein. Vielleicht ist das Sind das deine Klassenkameraden, vielleicht ist das dein Studium, dein Platz dort, wo du wirkst, am Beruf, vielleicht sind das deine Nachbarn, deine Freunde, deine Familie, wer auch immer. Du hast einen Ort, wo Gott dich hingestellt hat und dort kannst du ein Licht sein. Jesus Christus ruft uns auf, für ihn tätig zu sein. Wir können uns heute auch entscheiden für ihn, im Dienst vorwärts zu gehen. Wie ist das möglich? Mit einer Entscheidung. Damals hat Gott im Himmel Jesaja gefragt, bist du bereit, das Wort Gottes weiterzugeben? Er hat gesagt, hier, Jesus, bin ich, sende mich. Bist du heute auch bereit, das Wort Gottes weiterzugeben? Ist das auch dein Wunsch? Wo? Da, wo du bist. Wie? Mit deinen Gaben und Fähigkeiten. Was wird passieren, wenn du das tust? Gott wird es vermehren, er wird dich segnen, er wird dich befähigen. Wie kann das anfangen? Indem du ganz einfach betest für 5 Menschen. Ich weiß nicht, ob du dir das traust zu beten, aber Gebet ist so einfach. Es macht so viel Spaß und im Gebet erleben wir, wie Gott seine Engel sendet und wie das Böse verschwindet aus den Herzen der Menschen und wie Gott großartige Wunder vollbringt. Im Gebet sehen wir, wie Gott unser Herz verändert, wie er uns Liebe schenkt für die anderen Menschen. Wie wäre es, wenn du anfängst, regelmäßig für 5 Menschen zu beten? Das ist doch ganz einfach, oder? 5 Menschen, die Gott noch nicht kennen, du schreibst dir die Namen auf und dann betest du regelmäßig und kommst zu Jesus im Gebet und sagst, Herr, tu doch etwas an diesen, mit diesen Menschen. Wenn das Video, diese Predigt 3-mal angeklickt wird oder 3000 Mal, keine Ahnung, und dann 300 Menschen mal 5, dann werden 1500 Menschen im Gebet an ihrer gedacht und Gott wird Großes tun und ich bin mir so sicher, dass eines Tages, auch aufgrund dieser Predigt, aufgrund deines Wirkens, weil du betest und Gott durch dich wirkt, dass deswegen Menschen im Himmelreich sein werden. Ganz sicher. Warum weiß ich das? Weil Gottes Wort nicht lügt. In der Bibel lesen wir, bittet, so wird euch gegeben. Und wenn wir nach dem Willen Gottes beten, 1. Johannes Kapitel 5, dann wird sich Gottes Wort erfüllen und Gott tut alles, damit Menschen errettet werden. Und wenn du für 5 Menschen betest und das noch 299 andere Menschen tun werden, dann werden aufgrund dessen welche im Himmel sein. Wollen wir wetten? Wir werden das erleben. Wir sehen dann diese Menschen, die durch das Gebet zu Jesus Christus gebracht wurden. Ich freue mich auf diesen Tag, wenn wir dann alle vor Jesus stehen. Und nicht nur wir alleine, sondern auch unsere Nachbarn, unsere Kollegen, unsere Freunde, unsere Familie. Weil du, weil ich, weil wir für sie gebetet haben und Gott ihr Herz verändert hat. Ist das dein Wunsch? Wie wäre es, wenn du gleich damit anfängst, die Namen aufschreibst und für diese 5 Menschen regelmäßig betest? Mein Vorschlag wäre, dass wir jetzt damit anfangen. Lass uns noch gemeinsam ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, danke dafür, dass du lebst und danke dafür, dass du uns aufforderst, in diesem großen Kampf Stellung zu beziehen. Wir möchten gerne auf deiner Seite sein, deine Jünger sein. Wir möchten für diese 5 Menschen beten. Herr, wahrscheinlich zeigt uns der Heilige Geist gerade, welche Menschen das sind. Und wir möchten dich bitten, dass du, Heiliger Geist, uns immer wieder daran erinnerst, nicht nur einmal für die Menschen zu beten, sondern immer und immer und immer wieder, Herr. Dass wir nicht aufhören zu beten, bis alle dieser 5 Menschen eine Entscheidung für dich getroffen haben. Ja klar, da ist der Freiwille der Menschen, aber Jesus, wenn wir beten, dann tust du Unglaubliches. Und wir freuen uns, dass eines Tages, aufgrund der Entscheidung, die wir getroffen haben, viele Menschen im Himmel sein werden. Danke für diesen großen Tag. Im Namen Jesu. Amen. Ich freue mich, dass du dich entschieden hast zu beten. Ich bzw. wir würden gerne von deinen Erfahrungen hören. Wenn du für Menschen betest, passiert immer Unglaubliches. Wenn du dort irgendetwas erfahren hast, dann kannst du es gerne in die Kommentare schreiben und uns daran teilhaben lassen. Ich freue mich, dass durch dein Gebet das Reich Gottes wächst, hier auf der Erde und im Himmel. Alles Gute dir und Gottes Segen.